Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gartenakademie-Podcasts. Heute mit einem sehr besonderen Gast, der heute zum ersten Mal bei uns ist. Das ist Herr Joachim Hegmann von der Hegmann Gartengestaltung, aber er macht auch noch viele andere schöne Sachen. Das wird er uns jetzt auch gleich, denke ich, auch mal vorstellen. Ja, Herr Hegmann, hallo, schön, dass Sie mal bei uns mit dabei sind.
Ja, hallo, Herr Mackle, freut mich sehr.
Ja, und dann würde ich auch gleich mal starten. Sie haben ja bei uns dem letzten Mal einen Vortrag gehalten. Wir hatten da so eine Veranstaltung fürs öffentliche Grün, die wir eigentlich jedes Jahr machen. Also falls auch mal Leute aus den Kommunen bei uns zuhören oder mal Interesse haben, da auch mal vorbeizukommen, da finden Sie auch Informationen bei uns auf der Seite. Ja, und da hat Herr Hegmann, wie gesagt, auch mal einen Vortrag gehalten, wodurch ich ihn jetzt auch mal gefragt habe, ob er vielleicht mal beim Podcast dabei ist. Ja, Sie sind zum ersten Mal bei unserem Podcast dabei. So vorab erzählen Sie doch mal so ein bisschen ja, was zu sich, zu Ihrer Person und ja, wie Sie zum Gärtnern gekommen sind.
Ja, also ich bin jetzt seit 10 Jahren Gartengestalter. Eigentlich muss man sagen, erst seit 10 Jahren, weil ich Quereinsteiger bin. Sozusagen im ersten Leben war ich Naturwissenschaftler, genau genommen Chemiker und habe 25 Jahre lang in der chemischen Industrie gearbeitet. Und ja, wie gesagt, vor 10 Jahren bin ich dann umgestiegen, nicht über Nacht, sondern ich habe schon die Jahre vorher schon nebenberuflich Gärten gestaltet und irgendwann hat sich die Chance ergeben und dann habe ich das zu meinem Hauptberuf gemacht. Mittlerweile habe ich auch ein Buch geschrieben, Wilde Wiesen gestalten, ein Gartenbuch, das sehr erfolgreich ist und ich schreibe Artikel für Gartenzeitschriften, Gartenpraxis zum Beispiel und bin begeisterter Gartenfotograf.
Oh, das ist eine ganze Menge. Sie haben gerade genau das Buch angesprochen mit Garten gestalten. Also das ist ja eigentlich so quasi so ihr Hauptalltag, so Umgestaltung von Flächen, könnte man schon so sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja. Also mein Hauptgebiet sind Privatgärten, aber in den letzten Jahren sind einige öffentliche Flächen oder gewerbliche Flächen dazugekommen, was die Sache noch spannender macht.
Ja. Genau, spannend ist vielleicht auch so ein gutes Stichwort. Spannend kann ja auch mal eine große Herausforderung sein. Wo sehen Sie da die Herausforderung, wenn Sie dann so Flächen umgestalten? Also auf was vielleicht begeistert Sie dabei auch oder was treibt Sie da an, sage ich mal so?
Ja, also erstmal grundsätzlich, wenn ich einen Garten gestalte, ist erstmal die Lust an der Gestaltung selbst. Das ist ja ein toller künstlerischer Prozess auch. Dann natürlich immer die Zusammenarbeit mit wunderbaren Menschen. Also ich habe eigentlich das Glück, dass meine Kunden immer ganz tolle Menschen auch sind. Und dann natürlich die Liebe zu Pflanzen, insbesondere Stauden. Und dann gerade bei öffentlichen Flächen gibt es noch ganz besondere Herausforderungen, die ich da in den letzten Jahren gespürt oder erlebt habe. Und was mir da besonders wichtig ist, gerade jetzt, wenn es um öffentliche Flächen geht, Flächen in Gemeinden, und das ist für mich ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass einfach auch das Commitment von allen Beteiligten da ist. Das ist ganz wichtig. Also das fängt beim Bürgermeister an, über den Bauhof, über den Gemeinderat, die Leute, die da involviert sind, die privaten Leute, dass die wirklich dahinter stehen in so einem Projekt.
Genau. Wenn Sie dann so ein Projekt, sag ich mal, ja, umsetzen, wenn das beginnt, wie ist da der Ablauf? Wie kann man sich das vorstellen? Also gehen Sie da dann, oder werden Sie von den Bürgermeistern angesprochen oder gibt es Bürger, die Ideen haben oder
Ja, ich hatte ja in mehrere größere Projekte in der Verbandsgemeinde Maxdorf in den letzten Jahren und da hat mich tatsächlich eine Bürgergruppe, die sich in einem Verein gefunden haben, der Verein Artenerben, beauftragt. Das kann aber auch die Gemeinde sein, aber wie gesagt, in dem Fall waren es Bürger, die dann aber auch zusammen mit der Gemeinde diese Projekte umgesetzt haben und da läuft dann so ein Prozess los, der manchmal ein bisschen iterativ ist. Das heißt, man muss am Ende mal gucken, um welche Flächen geht's denn überhaupt? Sind die denn überhaupt gärtnerisch geeignet? Ist da eine Akzeptanz der Gemeinde da? Was mir besonders wichtig ist, ist, dass es auch einen ökologischen Wert hat, jede Fläche, und gleichzeitig zum ökologischen Wert auch einen ästhetischen Mehrgewinn. Also auf gut
Ja.
Deutsch, das soll auch eine Verschönerung der Gemeinde sein.
Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, dann steigert ja auch die, es steigert ja dann garantiert auch die Akzeptanz.
Hundertprozentig,
Ja.
ja.
Also wenn nicht nur auf den ökologischen Mehrwert, also natürlich auch einen großen Punkt, aber genau, wenn das Auge dann auch noch was hat und das auf alle
Genau,
Fälle, genau,
genau.
da sind wir auch gerade auch bei so einer Frage fürs Auge. Gibt es da so, gehen wir mal direkt ja, ans Praktische, gibt es da so besondere Arten, wo Sie sagen, okay, die eignen sich bei uns besonders, wo, was Sie dann ja, für solche Flächen heranziehen?
Ah ja, wir haben ja gemerkt in den letzten, nicht in den letzten Jahren, sondern in den letzten Jahrzehnten, wie sich das Klima gewandelt hat, wie es bei uns in der Pfalz, gerade in der Pfalz, immer heißer und trockener wird. Und da grundsätzlich finde ich eigentlich, dass es genügend tolle heimische Wildarten gibt aus unserer Region, aus der Pfalz oder aus den anliegenden Regionen, die wirklich super auch mit dem Klimawandel zurechtkommen. Und die suche ich mir aus, je nach Mikroklima und Boden. Aber ich beschränke mich nicht nur auf die heimischen Arten. Die sind in der Mehrheit, aber ich hole auch immer andere Wildstauden aus anderen Regionen oder auch Ländern. Zum Beispiel gibt es eine ganz wunderbare Region, zu der wir vor der Eiszeit übrigens auch gehört haben. Das ist die Pannonische Region, das ist Wien und östlich davon. Oder auch submediterrane Gebiete, weil letztendlich der Oberrheingraben, wo wir leben, die Pfalz, wird irgendwann mal in 20, 30 Jahren auch submediterran werden vom Klima. Das sind die Prognosen. Und da finde ich es auch richtig, dass man auch diese Arten schon jetzt mit einbezieht, die einfach sehr, sehr trockenheits- und hitzeverträglich sind.
Das wäre so ein erstes Argument für die Leute, die sehr auf die autochthonen ja,
Ja.
Pflanzen pochen, weil das ist auch immer wieder bei uns, wenn wir jetzt Vorträge haben, sei es Online-Vorträge oder auch vor Gartenverein oder im öffentlichen Bereich, das gibt es oft immer Leute, die sagen, ja, aber man muss doch auf die einheimischen Arten achten und es geht ja nicht, dass ich von außerhalb was dazu hole. Genau, also Sie sagen es ja, also wir haben ja Klimaveränderung, deswegen, ja, was ist dann in dem Fall noch heimisch? Aber haben Sie dann auch so Fälle, wo Leute sagen, okay, da muss doch mehr auf einheimische Arten achten oder wie gehen Sie dann auf die zu? Außer jetzt, sage ich mal, von
Ja,
dem
auf jeden Fall.
Argument,
Also es gibt ja Gruppen, die, sagen wir mal, sich dafür einsetzen, wie NABU Bund oder andere Gruppierungen, Naturgarten e.V. zum Beispiel, denen das erst sehr wichtig ist, dass wir als Gärtner, als Gartenbesitzer, als Gestalter heimische Pflanzen bevorzugen. Ich muss dazu sagen, es gibt natürlich viele gute Gründe, heimische Pflanzen zu verwenden, weil natürlich viele Insekten, Wildbienen auf heimische Pflanzen angepasst sind und die auch als Nahrungsgrundlage brauchen, wenn bestimmte Raupen eben auf bestimmte Pflanzen ihre Eier ablegen. Aber dass die immer autochthon sein müssen, da habe ich wirklich meine großen Bedenken, weil sich die Klimazonen ja innerhalb Deutschlands jetzt massiv verschieben. Und wie gesagt, die Pfalz, die vielleicht noch vor 30 Jahren noch eine kühl genug Region war für bestimmte Tiere und Pflanzen. Das wird sich ändern. Wie gesagt, in 20, 30 Jahren, dann sind wir schon fast bei einem halben Mittelmeerklima.
Ja.
Und diese Veränderung machen die Pflanzen nicht mehr mit. Das heißt, wir werden gezwungen sein, und die Pflanzen werden gezwungen sein, sich anzupassen. Und deswegen ist es legitim, wenn nicht sogar notwendig, dass wir uns auch umsehen in anderen Regionen.
Genau. Gibt es da so Beispiele, wo Sie sagen, die eignen sich jetzt super gut bei uns, oder was Sie jetzt auch wirklich bei Ihren Projekten auch, also ich sag mal, gerne verwendet haben, wo Sie sagen, okay, da, das ist sowieso eine, man kennt ja die Zukunftsbäume, ja, ich sage jetzt mal so eine Zukunftsstaude.
Naja gut, es gibt die zum Beispiel die sogenannten Steppenpflanzen. Gott sei Dank ist die Pfalz noch keine Steppe. Das will ich auch Gott sei Dank nie erleben. Aber gerade die Steppenpflanzen, wie gesagt, das ist Pannonischer Raum. Es gibt aber auch steppenähnliche Gebiete in Amerika, trockene Prärien zum Beispiel, oder eben die asiatischen Steppen oder osteuropäischen Steppen, wo dann, es kann eine Aster sein, das kann ein bestimmter Salbei sein, die dann eben angepasst sind, das kann eine Wolfsmilch sein, die eben angepasst sind, auch übrigens auch Gehölze, nicht nur Stauden, die ich dann damit reinnehme. Und ja, das passt ästhetisch wunderbar, und ich bin überzeugt, dass es auch ökologischen Gewinn ist.
Ja, genau. Was auch vielleicht interessant wäre, wenn man sich mal von Ihnen was anschauen wollte, was Sie umgesetzt haben. Gibt es da so Projekte, wo Sie sagen, oder waren Sie jetzt, das ist uns super gut gelungen, da sind wir besonders stolz, oder das war jetzt ein ganz besonderes Projekt, was man ja auch begutachten kann.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Naturgärten oder Staudenflächen, die wir in der Verbandsgemeinde Maxdorf angelegt haben, wie gesagt, zusammen mit dem Verein Artenerben, unterstützt durch die Gemeinde, die sind ja öffentlich. Also das ist, ich würde sagen, über den Rhein-Pfalz-Kreis hinaus in der Pfalz wirklich ein Vorzeigeprojekt. Und da gibt es in Maxdorf selbst, entlang der Hauptstraße Gärten, da gibt es in der Ortseinfahrt Birkenheide und in Fuß-Gönheim, auch ein Teil dieser Verbandsgemeinde Maxdorf in Fuß-Gönheim, parallel zum Friedhof, ganz tolle Beete. Also die kann man sich anschauen, die sind öffentlich, und wie gesagt, die sind fantastisch geworden, wirklich.
Gab es aber auch mal irgendwie so Ecken, wo Sie gesagt haben, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen problematisch umzusetzen, sei es von dem Standort oder sei es, dass dann vielleicht auch Politik nochmal mitgespielt hat oder dass irgendwie sonstige ja, Standortprobleme gab?
Naja, also ein Schritt letztendlich in der Realisierung ist, dass man den richtigen Standort auswählt. Das hat zum einen damit zu tun, dass man quasi, ob die Frage ist, ist die Fläche überhaupt gärtnerisch geeignet, sprich ist der Boden oder Standort geeignet. Was aber auch wichtig ist, dass es bei dieser Fläche eine Akzeptanz in der Gemeinde gibt, dass die auch gesehen wird, dass die nicht irgendwie im Hinterhof, in der allerletzten Sackgasse gemacht wird, sondern eben an einem Punkt, wo die Gemeinde, wo die Leute, die in der Gemeinde wohnen, auch vorbeikommen. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Und wie gesagt, immer die Beteiligten mit ins Boot holen, immer den Bauhof mit ins Boot holen, das ist wichtig. Und die Frage ist am Ende des Tages auch, was ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist. Ganz, ganz wichtig. Wer macht am Ende des Tages die Pflege? Wer ist für die Instandhaltung dieser Fläche zuständig? Wie gewährleisten wir, dass das nicht ein Effekt für ein Jahr ist, sondern dass die Flächen auch noch am bestenfalls in 10 oder 20 Jahren oder noch länger toll sind? Na, das ist ganz wichtig.
Ja. Sie haben jetzt Artenerben ein paar Mal genannt. Können Sie noch ein bisschen was Genaueres über die sagen? Oder kann man sich da vielleicht auch engagieren? Oder für jetzt halt
Man
für
kann sich
Interessierte?
engagieren. Also erstmal ist der Verein Artenerben in den sozialen Netzwerken vertreten. Also wenn man den Begriff Artenerben eingibt, die haben auch eine tolle Homepage, wo es ganz viele Informationen gibt zu den Projekten, wie diese Projekte entstanden sind. Also das ist, wie gesagt, in der Verbandsgemeinde Maxdorf. Da haben sich einfach naturbegeisterte, engagierte Bürger zusammengetan und angesichts der drohenden Klimaerwärmung oder stattfindenden Klimaerwärmung und letztendlich auch Artensterben wollen die ganz aktiv mit Projekten und vielen, vielen praktischen Aktivitäten schrittweise die ökologischen Verbesserungen in ihren Gemeinden erreichen. Ja? Und das machen die zusammen mit Politik, mit Bürgerinnen und den richtigen Fachleuten.
Werde ich auch nochmal unter der Folge verlinken und auch
Ja,
nochmal Informationen
gerne.
zu Ihnen natürlich, wenn man da nochmal so ein bisschen nachlesen möchte. Wenn man jetzt aber, sagen wir mal, hat jetzt so einen Verein nicht in der Gemeinde, möchte sich da aber trotzdem, ist an naturnaher Bepflanzung interessiert, was würden Sie den Leuten raten? Können die Sie anrufen oder ja, was wären da so Ihre Tipps?
Also das erste Mal, dass man versucht, einfach, das ist, finde ich, eigentlich ganz praktisch, dass man versucht, Gleichgesinnte zu finden. Die gibt es eigentlich immer in der Gemeinde, ja. Und wenn man sich da in Vereinen umhört, vielleicht, das kann sogar erstmal ein Turnverein sein oder was auch immer, und guckt, dass man da Gleichgesinnte findet oder man schaltet mal eine Anzeige im Amtsblatt, dann hat man vielleicht erstmal eine kleine Gruppe. Man muss nicht immer einen gleichen Verein gründen, so wie es die Maxdörfer gemacht haben. Man kann vielleicht einen grünen Kreis gründen. Man kann sich Unterstützung bei den lokalen NABU oder Bundgruppierungen suchen. Und ich weiß, dass auch die Artenerben da zur Verfügung stehen und quasi Starthilfe geben und beraten können. Und wie gesagt, fachlich stehe ich natürlich auch gerne zur Seite und da kann man mich auch gerne anrufen, klar.
Ja, wunderbar. Also da hat man ja schon mal so eine
Ja
erste
gut,
Idee.
und nebenbei bemerkt, ich glaube, wenn man Sie anruft, Gartenakademie, dann ist man ja auch an einer guten Adresse, denke ich.
Ja, natürlich. Also genau. Bei uns auch primär, wenn es dann um Pflanzenfragen geht.
Genau.
Genau, Staudenexpertin bei uns ist ja meine Kollegin, die ja auch schon ein paar Mal ja, mit im Podcast mit dabei ist, die Frau Eva Hofmann.
Genau.
Die kann man da auf jeden Fall immer fragen oder auch wenn halt Geschichten auch mit Pflanzenkrankheiten sind, da stehen wir ja natürlich auch immer natürlich zur Verfügung. Ja, ja, Herr Heckmann, was ist denn jetzt so Ihr nächstes Projekt? Was steht denn als nächstes an?
Ja, es sind einige Privatgärten, die jetzt immer noch anstehen. Also viele, viele große und kleine Privatgärten, die ich immer mehr zum Glück naturnah gestalten kann, weil einfach zumindest bei meinen Kunden so ein Umdenken stattfindet und die denn der Fauna und Flora viel mehr Raum bieten möchten. Keine Thuja-Rasengärten, sondern artenreiche Gärten. Also das macht auch Freude. Da habe ich Glück, dann auch die entsprechenden Kunden zu haben. Und dann schauen wir mal, was es an weiteren öffentlichen Flächen gibt. Wie gesagt, wir versuchen vielleicht auch zusammen mit den Artenerben, aber auch anderen, wie gesagt, NABU und Bund, auch andere Gemeinden dafür zu begeistern, ähnliche Projekte umzugestalten. Es gibt so viele Ida-Flächen, wo im
Oh ja.
Grunde nur ein langweiliger Rasen da ist, noch im besten Fall oder noch schlimmer irgendeine Schotterfläche, die wunderbar genutzt werden kann, umgestaltet zu werden. Das kann eine ganz einfache Geschichte sein, indem man einfach mit dem Mähen aufhört.
Ja.
Und einfach statt 2 Wochen Rhythmus nur alle 2 Mal im Jahr mäht oder kleine ja die vorhandenen langweiligen Parks umgestaltet. Da gibt es noch viel Überzeugungsarbeit in der Gemeinde und wie gesagt, mir ist es immer Anliegen, quasi Bürgermeister, Bauhof, Gemeinderat, dass die da an einem Strang ziehen und ja, das ist mitunter mühsam,
Ja.
weil ja, wie soll ich sagen, die Akzeptanz noch nicht da ist oder das Bewusstsein noch nicht da ist, dass wir das brauchen, dass letztendlich auch kleine Flächen eine Unterstützung da sind. Es müssen ja kein Naturpark entstehen oder
Ja.
ein Riesen-Naturpark, aber kleine Flächen in der Gemeinde. Viele kleine Flächen, das macht schon viel aus. Und am Ende kann es sogar Geld sparen für eine Gemeinde, wenn man eben, wie gesagt, nicht jede Fläche alle Woche oder alle 2 Wochen mäht, ne? Und die ihn langsam aber sicher in eine artenreiche Wiese umwandeln kann. Das ist eigentlich der Punkt.
Ja, da fällt mir gerade so ein Zitat ein. Ich weiß leider nicht mehr, wer der genaue Urheber oder Autor ist. Das hat Herr Ollig damals rausgesucht und auch mal in seinen Vorträgen am Ende gebracht. Also, wir können nicht das große Ganze verändern, aber im Kleinen dagegen anpflanzen. Ich glaube, das passt hier an der Stelle ganz gut.
Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, es gibt ja auch das Motto, jeder Quadratmeter zählt. Aber man muss sich nur die Bienen und Ameisen angucken. Wenn eine kleine Ameise denkt, naja, mein Beitrag taugt ja nichts, oder eine Biene sagt, naja, mein Beitrag taugt nichts. Aber so ein Bienenvolk, 30.000 Bienen, das macht dann schon was her. Und in Deutschland gibt es über 30 Millionen Gärten. Wenn jeder Gartenbesitzer ein paar Quadratmeter von seinem langweiligen Rasen opfern könnte und da eine artenreiche Wiese macht, dann ist da unglaublich viel gewonnen.
Ja, vielen Dank, Herr Hegmann,
Ja.
dass Sie heute mal bei uns dabei waren.
Ja.
Und ja, vielleicht hören wir uns nochmal.
Genau.
Ganz gerne. Und dann würde ich sagen, ja, dann bis zur nächsten Folge. Und alles weitere Infos werde ich unter der Folge verlinken. Und dann kann man ja da auch nochmal ein bisschen weiter stöbern.
Ja, vielen Dank, Herr Makler. Ich hoffe, dass das viele private Menschen und vielleicht auch die eine oder andere Gemeinde inspirieren kann, doch mal den ersten Schritt zu machen und entweder sich mit mir oder mit Ihnen oder
Ja.
mit Artenerben in Verbindung setzt. Wie gesagt, jeder Quadratmeter zählt und ich freue mich über jede schöne Fläche, über jede naturnahe Fläche, die ich in irgendeiner Gemeinde entdecken kann. Ja.
Ja, super. Ja, da freuen wir uns auch drüber, wenn wir dann immer mal wieder was Neues entdecken, wo vorher, ich sag mal, ja, blanke Wiese, wenn überhaupt war. Ja,
Genau.
okay. Ja, vielen
Okay.
Dank, dass Sie
Ja, ich
dabei
danke
waren
Ihnen. Ja.
und würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal.